Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Du kommst gerade aus dem Bundesrat.
Aus dem Bundesrat.
Die Entschließung der Bundesratssitzung
fotografiert. Entschließung der Gesetze über, okay, es war ganz spannend, über Lachgas, also Verbot von Lachgas sozusagen, ja? Dass das nicht mehr an Jugendliche verkauft wird, weil ja schädlich und so. Und weil man es ja frei zugänglich kaufen kann. Das haben sie, glaube ich, alles haben sie beschlossen und so. Und noch so ein paar. Es ist immer ganz spannend. Tatsächlich sind dann immer, es ist immer ein bisschen lang, weil die manchmal sind da so Redner dabei, wo du denkst, oh, hört der jetzt auch wieder auf? Aber meistens ist es eigentlich ganz spannend, weil die erklären ja dann immer noch mal ihre Sachen, die sie einbringen und so. Ich finde das immer ganz gut. So,
sehr schön.
Wer würfelt als Erster?
Hast du schon mal Pingos getrunken?
Wir haben schon einmal Pingos, haben wir nicht einmal zusammen Pingos getrunken?
Wir haben das Unicorn einmal zusammen getrunken. Ich habe meinen ersten Pingos getrunken und es war ziemlich erschreckend.
Aber jetzt überlege ich gerade.
War nicht gut.
Was heißt in dem Fall nicht gut? Weil du wusstest, dass es Pingos ist und weil es dann nicht gebrannt hat im Namen von Pingos? Oder?
Also ich wusste, dass es Pingos war, aber das war so wie Klein Fritzchen sich einen großen Wein vorstellt.
Ah.
Power ohne Ende, am Gaumen richtig gehend verbrannt schon fast die Frucht, gekocht und Holz und dann kam nur Frucht und nicht viel mehr und sehr eindimensional, aber unglaublich.
Und was war die, in dem Fall muss man nochmal, würde ich gerne mal, gab es für den eine Bewertung von einschlägigen Bewertern?
Auch Pingos ist ja immer irgendwo zwischen 95 und 100. Irgendjemand gibt ihm immer 100.
Ich frage mich manchmal,
2019er Jahrgang
eigentlich. Ob es Weine sind, weil wir hatten das ja schon mal bei dem, also du hattest ja letztens, oder du und Flo, ihr hattet ja relativ viel bei dem Massetto, wo es euch auch so viel und wumsig war und so, ja?
Ja, das war, da hatten wir ja länger drüber diskutiert, da sagte Gerhard ja irgendwie, der war noch nie gut. Und ich habe das Problem auch bei dem Massetto, bei dem Pingos, ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die darauf schwören.
Ja, aber noch nicht so viele Leute getroffen, die den jemals so richtig getrunken haben.
Aber trotzdem so. Ich sag mal so, bei den wenigen Menschen, die man trifft, trotzdem so. Also dieses Attribut Plastikwein, weißt du?
Ja.
Die Story vom Pingos ist ja eine total irre. Er hat den ersten Jahrgang gemacht. Parker hat den unheimlich hoch bewertet.
Genau, total.
Dann haben die Amerikaner wie die Wilden geordert und dann haben die das auf den Weg gebracht und dann ist das Schiff untergegangen mit dem Wein drin. Deswegen sind 80% der Flaschen nie irgendwo angekommen.
Das
dann
ist der Preisumbruch überleitet.
Ultra selten. Und so weiter. Und danach hat das, glaube ich, eine ganze Zeit lang eigentlich immer von hohen Parker-Bewertungen gelebt. Und mittlerweile gibt es ein paar andere, die das hoch bewerten.
Ja, und dafür, dass er immer noch andere gute Sachen macht. Also, weil ich glaube,
die Finca noch Mysterio
dieser, ist das Flörde Pinken, wie heißt der Kleine?
Ja, den Kleinen haben wir zusammen getrunken.
Ja, den Kleinen haben wir zusammen getrunken, genau.
Ja,
der
war
gut.
Okay.
Der war okay. Der war okay.
Ja, der war auch okay.
Genau, fand ich auch.
Und Finca Monasterio haben wir auch schon zusammen getrunken. Das ist auch gut. Aber das ist eher so die Essenz von, oder so die Roots von Rivera, so das ist so ganz klassisch.
Ja,
und Pingos ist so ein bisschen drüber. Und also fand ich schwierig,
sagen wir mal so. Ja, sehr spannend. Also in dem Fall, ich glaube tatsächlich, dass ich, also
ja,
ich glaube, es liegt was im Keller, aber.
Ja, also ich habe Christoph schon gefragt, er hat zwei ältere Jahrgänge getrunken und fand die gut, aber mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich werde mal Ausschau halten, ob es da noch irgendwo anderes Gelegenheiten gibt, weil das war.
Okay, müssen wir mal nochmal machen. Okay, das ist spannend. Finde ich gut. Los,
du würfelst. So, würfeln wir los hier. Ah, die 5.
Die 5.
Die 6.
Oh.
Ist ja gut.
Das ist ja voll. Felix hat sich schon gefreut, dass er anfängt. Das war.
Nee, ja. Achso, jetzt. Das ist natürlich immer angenehmer anzufangen und dann kann man hinterher in Ruhe Wein trinken.
Das stimmt. Aber. So. Wir trinken einmal einen Hauswein, nur als Spaß. Wir probieren es mal, ob es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Als wirklich reiner Hauswein und als richtigen Wein trinken wir dann Domaine de Cordes Motto als Reminiszenz auf unseren ersten Podcast mit dem Jahr 2016. Mal sehen, ob Felix drauf kommt und wie es ihm schmeckt.
Zwei Gläser.
Nee, aber zwei ist einfach nur. Das eine ist Spaß, das andere ist Ernst. Also
so.
Das ist Ernst, das ist Spaß.
Okay, gut, alles klar.
Das musst du mit mir trinken, weil ich das nicht alleine trinken wollte. Ich habe auch noch nicht probiert. Genau, ich habe auch noch nicht probiert. Nehmen wir auch sozusagen. Vielleicht kann man es auch gar nicht trinken. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich dachte, wenn ich sowas probieren muss, muss ich es mit dir probieren.
Okay.
Hast du eine Idee? Es schmeckt fast ein bisschen nach Bier.
Alkoholfrei? Nee. Es stinkt nämlich so ein bisschen so, wie viele dieser alkoholfreien. Nee. Es schmeckt nicht nach Wein, also nach Wein, aber nicht Traubenbasis. So.
Ja, aber also...
Blumig, sehr blumig.
Also, ist ein Naturwein, glaube ich, im besten Sinne, also wie man das so macht. Er kommt aber hier aus Berlin, von meinem Ex-Schwager, also von dem Onkel von Edda.
Ah,
er hat irgendwann kam bei mir eine Flasche an, mit so einem Verschluss, hast du gerade gehört?
Pügelverschluss, oh wow.
Wein aus der Region, was ist denn das da hinten? Ich weiß nicht, Mahlsdorf und sowas.
Ah, okay.
Und ich wollte es nicht einfach alleine aufmachen und trinken, sondern ich wollte einmal gucken, was das kann oder was es nicht kann.
Interessant.
Oder? Also, aber es schmeckt tatsächlich mehr wie Bier als wie Wein.
Mhm. Ja. Oh ja, sehr, sehr viel mehr.
Okay, ich habe da Bier mit reingemacht. Hopfen. Aber es ist nicht ganz furchtbar.
Nö. Wenn es jetzt draußen 30 Grad wären, wäre das ein gutes Getränk.
Lustig. Okay.
Sehr leicht.
Okay, jetzt zum ernsthaften Teil. Ja,
genau, machen wir das.
So, ich muss aber spülen. Ernsthafter Wein, ernsthafte, nicht ganz ernsthafte. Ich habe letzte Woche für die Österreicher fotografiert. Und unter anderem.
Für die WM oder für wen?
Österreich Werbung.
Okay, aber nicht Österreich Weinmarketing, sondern Österreich.
Österreich Werbung,
Tourismus.
Also, genau, Österreich Tourismus Werbung. Und die erste Veranstaltung war ein Podcast mit so einem wilden Koch aus Österreich, mit so einem Rasterhahn und so. Jetzt habe ich vergessen. Zu Gast beim Gast oder zu Gast beim Gast, genau. Ganz witzig, was mir dabei aber sozusagen durch den Kopf ging, war, die machen das ja alle ganz groß. Die hatten also irgendwie riesig, dann ging das über die Österreich-Werbung natürlich. Die sind bei sich irgendwie ganz beliebt. Das eine ist ein Satiriker, der mitmacht, der andere ist Koch. Also wir wollten es erst vor Publikum machen, das hat nicht funktioniert, weil dann ist es doch ein österreichischer Podcast und der sollte in Berlin hier im Seelchen, es verkauften sich nicht so viele Karten, ist glaube ich relativ klar. Also da brauchst du deine Fanpublikum, das ist ja, komm nicht einfach irgendwer hin. So. Und was mir aber bei diesen Sachen aufhört, wo ich mal dachte, also wir machen das jetzt, ich habe vorhin mal geguckt, wir machen das jetzt, diese ist die 140. Folge.
Ich glaube, ja.
Ja, ich glaube, dass, also wenn ich nicht verguckt, dann sind es die 140 Folgen. Sind also Pi mal Daumen 140 Stunden Podcast.
Mhm.
Wirklich viel.
Ja.
Aber also richtig viel gemacht schon bis jetzt. Mit viel Abwechslung und viel, ohne viel Druck. Sagen wir es mal so.
Ja.
Ja. Und das machen die ja alle jetzt an. Jetzt habe ich mich gefragt, hätten wir tatsächlich mal in irgendeiner Stelle das größer oder mit mehr Druck machen soll. Ich meine, wir sind ja sehr zufrieden, oder? Mhm. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir sind sehr zufrieden, wir sind sehr, sehr schön, wie heißt das, organisch gewachsen.
Ja.
Wenig verloren und organisch gewachsen. Wenn das ist aber so, die hatten einen Gast, die hatten so zwei Talks gemacht. Der eine war mit dem österreichischen Botschafter, klar, das macht Sinn in Berlin. Und das andere war von Terror Andy Letten, der Rapper.
Curly.
Und der meinte dann auch so, ja, wir sind ja auch schon irgendwie über 100 mit, aber die machen das ja irgendwie jede Woche, glaube ich, oder?
Ich glaube,
das ist deutlich mehr als wir und haben keine Sommerpausen oder bis jetzt jedenfalls nicht und so. Die erste Frage, die ich mir stellte, ist dann bei denen zum Beispiel vielleicht die Halbwertszeit auch kürzer, weil sie sich irgendwann auserzählt haben? Haben wir das in dem Fall sozusagen ein bisschen besser gemacht, dass wir einen 14-Tage-Rhythmus haben und ein bisschen smoother daran gehen, nicht so doll sind, die Leute sich ein bisschen freuen. Aber was ich bei dem anderen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, war, die machen ja alle das mit irgendwelchen Agenturen zusammen.
Ja, das stimmt. Da sind Produktionsfirmen.
Richtig, Produktionsfirmen,
Das ist mit Gewinnerzielungsabsicht.
Richtig. Also es ist ein
kommerzieller Podcast, ja.
Ganz, genau, es ist ein kommerzieller Podcast, der eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Hätte uns, also jetzt mal ganz davon ab, dass man da, glaube ich, so oder so auch nicht mit reich wird, glaube ich, mit einem Podcast, oder? Mhm. Also die ganz Großen schon, meinst du?
Doch, du kannst unheimlich viel Geld mit Podcasts
erleben. Ehrlich?
Also bei Wein-Podcast weiß ich nicht, ob man damit jetzt reich wird.
Bist du nicht? Also,
nee, und wir haben unsere Werbepreise jetzt mal erhöht, aber wir haben keine Werbepartner, weil ich immer keine anrufe. Das ist immer so, ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr Gast
haben. Außerhalb des Podcasts.
Unabhängig davon, also, wir sind natürlich nicht so sehr hinterher, wir haben da ein bisschen Spaß dran.
Genau, aber das
ist so. Und wir haben so ein paar Regeln. dass wir zum Beispiel kein Placement ohne irgendwie so Ansage machen. Also Winzer müssen nicht bezahlen, um hier stattzufinden.
Genau,
so
waren, genau.
Wir haben einen Winzer gehabt, der bezahlen wollte, um hier stattzufinden, aber das ging dann über den Händler. Das haben wir dann aber auch ganz offiziell dann so gemacht.
Ja.
Das war, also der Händler war Lobenberg, aber welches Weingut war das noch? Das waren hier die Familie Eguren mit einem ihrer, das war das Anfänge, ihre Roots sozusagen. Wie heißt das noch? Sierra de Cantabria. Danke. Ich musste zwischendurch ein bisschen plappern, weil im Hintergrund, komm, wie hieß das?
Rollt der Kopf.
Genau. Sierra de Cantabria waren die einzigen, die jemals dafür bezahlt haben, dass sie hier, das stimmt gar nicht. Oh Gott, ich lüge. Die zweiten waren Champagne Gossé.
Genau, das stimmt. Richtig.
Aber zum Beispiel,
nicht, also was haben die bezahlt? Aber, das ist ein Witz. Also das ist ja, also.
Das behalten wir nicht, dass sie bezahlt haben.
Nee, aber das ist behalten ja,
also, aber genau. Damals waren wir noch günstiger als heute. Und die anderen Sachen waren dann immer, dass wir über eine Veranstalter oder eine andere Organisation, also zum Beispiel Prosecco, da hat das Konsortium.
Genau.
Und wir haben uns ein Prosecco ausgesucht und sonst waren es eben immer Händler und wir haben uns ein Wein aus dem Sortiment ausgesucht. Genau. Also ansonsten bezahlt hier keiner, damit dann Weine hier auftauchen.
Das machen die bei den anderen anders. Da bin ich mir auch nicht
sagen
sicher.
Sagen also, wir mal bei so,
unseren Einschläge-Wein-Podcast sozusagen.
Es ist so ein bisschen schwierig, die ich sag mal, Geschäftsgeheimnisse der anderen hier öffentlich zu diskutieren.
Natürlich nicht.
Aber sagen wir mal so, ich kenne so ein paar Werbeangebote von einzelnen Podcasts, auch Wein-Podcasts, aber auch anderen Podcasts, Teilnehmer der Weinbranche und weiß deswegen, dass da teilweise auch sehr üppige Summen aufgerufen werden. Ob die dann am Ende auch bezahlt werden, das kann ich dir jetzt wohl nicht sagen.
Ich meine, es macht ja durchaus Sinn. Das ist ja klar. Ich meine, wir sind das ja auch. Ich meine, auch wir sind, wenn wir es alles sehr sind, wir ja trotzdem eine Marktplattform schon.
Also ich habe noch nicht mit Jörg gesprochen. Ja. Wir hatten telefoniert wegen was anderem und dann haben wir auch, sagte er, dass wirklich viele Leute bei ihm vorbeikommen immer und sagen, wir wollten das jetzt mal kennenlernen und auch, der war Mythos Mosel und dann sagte er, da waren 7, 8, 9 Leute oder sowas, die vorbeikamen und sagten, Jörg Tarnisch, wir kennen Sie aus dem Podcast oder sowas. Und dann habe ich ihm erzählt, wir sind jetzt bei, ich sagte zu ihm, wir haben 4000 Hörer, das ist aber so die ganz sichere Bank. Also wir kommen eher von 4,2 als von 3,8. Also wenn ich sage, wir haben 4.000 Hörer, dann ist das eine sehr defensive Angabe. Wenn man das jetzt
werbetechnisch... Das muss man dazu sagen, sind immer die Hörer, die sozusagen aktuell den neuen Podcast hören.
Das ist im Prinzip im Podcast üblich, dass man sagt, so je nachdem, wer das binnen 12 Wochen, wie viele Leute hören das binnen 12 Wochen?
Genau, dann kommen noch die ganzen Zahlen dazu von den Sachen, die uns immer wiederholend hört. Und so
genau,
und
das kommt dann noch dazu. Ja. Also wir haben im letzten Jahr, im letzten Monat haben wir 10.000 gehörte Episoden gehabt, aber wir haben nur 2 Episoden.
Naja.
Aber es sind eben nicht 5.000 pro Episode, sondern 2.000 empfehlen dann eben auf irgendwelche alten Folgen. Aber unabhängig davon, er sagte dann ganz einfach, also ihr habt quasi pro Ausgabe so viele Hörer, wie wir bei Mythos Mosel Besucher hatten. Man sollte das immer mal in einen gewissen Kontext setzen, in einen Weinkontext.
Das stimmt.
Im Weinkontext sind
wir echt
groß.
Ja,
das ist auch ungefähr so viele Leser, wie die Vinum noch hat. Auch die würden jetzt vielleicht einen Anwalt schicken, wenn die das hören. Aber ne, weil, das wird immer gerne nochmal gepinnt. Aber ganz einfach, wir haben also für jede Episode so viele Hörer, wie diese ganze mit viel Aufwand
auf
die Beine gestellte und auch mit Werbung bundesweit irgendwie promotete Veranstaltung Mythos Mosel.
Ohne dass
wir irgendwas machen. Ja. Also es ist schon nicht wenig. Es gibt schon nicht so viele Sachen.
Und dieses organische Wachsende, das denke ich auch, das war das, was mir dann durch den Kopf gemacht hat, dass dieses wirklich organisch Gewachsene über die ganze lange Zeit, 2018.
Ja, wir haben 18 angefangen.
18 angefangen.
6 Jahre sind wir jetzt am Start.
Doch mit 35 angefangen. Kannst du mal sehen.
Genau.
mit knapp volljährig haben wir angefangen.
Haben wir ein Jahr lang ohne Sommerpause und ich glaube im zweiten Jahr haben wir die Sommerpause eingeführt.
Ja. Aber ist auch keine schlechte Idee.
Ja.
Aber also jetzt, wir wollen ja keine Dings, aber das, was mir da so, das bringt denen ja anscheinend was. Und was mir da zum Beispiel durch den Kopf ging, als die beiden da saßen und das da miteinander gemacht haben, vieles von dem wirkt. Die hatten dann ihre Zettelchen und so, was sie sich so, haben sie sich irgendwelche Spielchen ausgedacht und so. Ist glaube ich, auch das ein anderes Publikum. Ja, es kommt auch, glaube ich, bei dem Publikum gut an und so. Mit irgendwie was auf Buzzer hauen und so. Aber es ist irgendwie, das gibt auch so einen anderen, neueren Wein-Podcast. Ich finde das alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Wer ist denn der andere, neue Wein-Podcast?
Also ist doch das...
Wie heißt er?
Mit dem aus Dresden.
Ach so, mit Silvio Nietzsche.
Ja.
Ja, das ist ja so ein Sommelier-Podcast. Das ist ja sehr, sehr in der Nische. Das ist ja, die sind ja, glaube ich, 5 Stunden unterwegs teilweise, ne?
Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ja auch.
Also ich glaube, das hört sich jemand an, der da ganz, ganz intensiv einsteigen will. Das ist also noch nerdiger als wir, ja. 5 Stunden einem Sommelier zuhören, wie wir über Wein
philosophieren. Darf man ja an dem Fall sagen, der knallt ja da richtig Werbung rein zum Beispiel.
Das macht
er mit Schlumberger zusammen?
Ja, wir könnten uns mal ein bisschen auf die Füße machen. Und also liebe Leute, in Zukunft hört ihr mehr Werbung. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen.
Das war jetzt sozusagen Saschas kurze Vorbereitung darauf, dass es viel schlimmer wird. Demnächst genau. Ist es mit Anfangswerbung, Zwischenwerbung, Pause. Ja, wieder Anfangswerbung.
Ja, aber wir können Werbung. Uns wenigstens mal bemühen, dass wir in jeder Folge einen Werbepartner haben.
Also, ich meine, aber das ist ja das. Wir machen das seit das war das, was ich da sozusagen vermisst habe, weil. Oder andersrum, was ich denke, dass ich bei manchen Podcasts vermisse, da passiert so viel, weil sie damit zwangsweise ja Geld verdienen wollen, müssen, sollen.
Ja, genau. Alles, wie sie es ist. Richtig, also einige sind halt also auch dann von den Agenturen initiiert. Ne? Also jetzt OMR produziert, glaube ich, Terror und Adiletten. Und ich glaube, es war OMRs Idee, das
genau,
zu machen.
Genau, war es auch, genau.
Und dann haben die sich Leute gesucht, mit denen sie es machen können. Und
das hat zum Anfang mit dem ersten nicht funktioniert.
Der Curly kam später dazu, davor genau. War es irgendjemand anders. Und jetzt haben die da ein Team dahinter und da steckt, glaube ich, auch eine Redaktion hinter und so. Und dann wird das natürlich gemacht. Das ist eine andere Art, als wir das machen.
Und da musst du natürlich anders hinterher sein, weil dann wollen ja viele Leute daran Geld verdienen. Ich meine, allein, wenn ich das alleine gesehen habe, was sie bei dem Podcast gemacht haben, da im Dings, also sie hatten mich als Fotografen da, dann hatten sie einen Tonmann da, einen Lichtmann da, dann hatten sie die 2 Podcaster da, dann hatten sie einen Kameramann, 2 Kameramänner, eine Kamerafrau, einen Kameramann, mit insgesamt 4 Kameras. Eine bewegliche Kamera, die so schief in die Ende ging. Eine, die frontal alles genommen hat. Eine, die junge Frau, saß an einer, hat ein bisschen aus der einen Seite ein bisschen Porträt, also ein bisschen die Gesicht dann reinmacht. Und dann nochmal eine vom Balkon oben runter, um nochmal so einen Querschnitt zu haben.
Gut, aber jede Kamera, die du hast, bedeutet ja auch, dass du schneiden musst.
Genau, ist auch richtig Aufwand. Das kostet halt richtig Zeit und Geld.
Was du jetzt gerade so erzählst, würde ich jetzt mal hochrechnen auf 8.000 bis 10.000 Euro Produktionskosten für die Folge.
Ja.
Jetzt musst du einfach überlegen, wenn du dir... Ich komme ja aus diesem Teil der Branche, wenn du dir jetzt mal so gängige TKPs zurechtlegst, also was jetzt 1000 Kontaktpreis heißt, wie viele Zuschauer müsstest du denn haben, um das, oder Zuhörer müsstest du haben, also jetzt geht es ja auch um Zuschauer, wenn Kamera dabei ist, um das zu rechtfertigen.
Zuschauer und Zuhörer, genau.
Ich glaube, das haben Leute wie Gemischtes Hack und so, 350.000, 500.000 und so, das, klar, auf jeden Fall. Hotel Matze ist
klar,
auch...
Klar läuft das, meinst, das ist...
Ja, da reden wir über 5, 7, 900.000. Ich glaube, die größten Podcasts hier, Olli Schulz und Böhmermann, haben irgendwie 1 Million oder sowas.
Ehrlich?
Dann kannst du das machen.
Ja, da macht sich aus, weil das...
Aber ich sag mal, wenn du in Wein bist, wir haben jetzt 4.000, also wenn jetzt jemand 8.000 hat, dann kann ich mir das noch vorstellen. Wenn jemand sagt, er hat 15, dann würde ich gerne mal einen Beleg sehen. 15.000, weil... So viel
Wein-Fans
gibt es eben dann, glaube ich, doch nicht. Und ich sehe es ja auch mit unseren 11.000 Abonnenten in YouTube, sind wir ja auch immer noch am weitesten verbreitet. Ja. Konstantin hat 200.000 oder so, aber der hat halt irgendwann auf Englisch gewechselt. Wenn du auf Englisch wechselst, kannst du auf YouTube 500.000 mit Wein begeistern. Aber wenn du deutschsprachig bleibst, wenn du mir erzählst, du hast mehr als 15.000 Hörer 14 täglich für deinen Podcast, dann muss ich sagen, hätte ich dann doch gerne mal einen Nachweis. Lass uns doch mal kurz gemeinsam in deine Spotify-Charts gucken. Keine Screenshots, nichts Montiertes, sondern wir gehen mal live. Das ist übrigens auch etwas, was ich mache, wenn ich mit Werbepartnern arbeite, dass ich dann immer sage, nee, komm, wir machen eine Zoom-Konferenz und ich gehe direkt in die Tür.
Nee, macht ja Sinn.
Screenshots kann ja jeder faken. Und dann gucken wir sich das live an.
Das macht ja auch wirklich Sinn. Also ist es, aber dann ist es halt so. Also ich meine, dann muss man das alles nicht zusammenpacken. Dann muss man wirklich die Arten von Podcasts ein bisschen auseinanderpacken und sagen, okay, das sind einmal die finanziell lukrativeren oder gewollt lukrativeren Podcasts.
Ja, wir können mal ein bisschen mehr machen.
Das
ist ja auch deswegen eine komische Situation, weil wir haben jetzt zum Beispiel 2 Werbepartner, Lobenberg und Ideal Wine, gehabt, die 8 Wochen, nachdem sie das erste Mal geschaltet haben, wieder geschaltet haben. Ja, die sind ja nicht doof. Ja. Das hat sich ja gelohnt irgendwie.
Ja, anscheinend war was okay.
Offensichtlich war was okay. Also offensichtlich ist die Idee, dass wir in dieser Zielgruppe interessante Händler mit ihrem Portfolio vorstellen. Auch für unsere Hörer ganz interessant. Also es gibt dann so viel Resonanz, dass die dann nochmal wiederkommen. Und es gibt so viele interessante Händler, die kaum ein Mensch kennt. Also und wo ich dann so denke, ja, wahrscheinlich kannst du 1, 2 dadurch bewegen, dass du einfach mal anrufst. Vielleicht warten einige sogar auf den Anruf, weil ich weiß ja auch, dass wenn wir hier manchmal Weine haben, die gut funktionieren, dass
das
dann
bei den Winzern,
bei, ja. Ja, nicht nur bei den Winzern, sondern, also wir können mal Groß und Reiter nennen hier zum Beispiel, der Wein von Nico, der Chardonnay von Ohlinger, der war, weil die keinen guten Online-Shop haben oder sowas, der war bei einem Händler zu haben und da war dann nur Cummings ausverkauft. So ein Händler, wenn du so einen Händler anrufst, du sagst übrigens, wir sind die von dem Podcast,
ja.
Das kann passieren, wenn es funktioniert. Ich glaube, die hast du schnell als Werbepartner konvertiert.
Naja, weil es ja auch per se dann immer noch, also das kriegt man ja irgendwie hin.
Das ist ja wegen, müssen sie ja alle was tun. Dann geht es ja auch nicht so richtig super duper.
Und das geht allen gerade nicht. Das hatten wir jetzt auch. Also wir hatten das ein kurzer Zwischendings. Wir haben das jetzt, meine Frau hat es mit dem Film erzählt, dass alle ganz wenig drehen und also große Schauspieler jetzt quasi so zu Hause sitzen und sich ihre Finger schaukeln.
Ja.
Und so, weil einfach wahnsinnig wenig gedreht wird, weil nirgendwo mehr Geld ist gerade. Und keiner mehr Geld ausgibt. Ich merke das beim Fotografieren, bei den kleineren Sachen, jetzt bricht gerade eine Agentur zusammen, also eine PR-Agentur sozusagen, die viel gemacht hat, die scheint gerade so ein bisschen vor die Hunde zu gehen. Alles wird ein bisschen weniger. Es gibt die großen Kunden, denen ist das ist dann erstaunlich, denen ist Kohle quasi egal. Also die großen Player, denen ist, da merkst du richtig, also für bestimmte Sachen ist es da wurscht. Und das ist, glaube ich, bei den großen Händlern und so.
Also gut, mein Ansatz war jetzt also dir zu sagen, mein heutiger Ansatz für den Podcast war jetzt, wir müssen ein bisschen Geld verdienen mit dem Podcast, das wird alles nicht einfacher im Leben und wir werden nicht jünger. Unsere Rente muss ja irgendwo herkommen für die nächsten 20 Jahre.
Wir müssen das ein bisschen, wir arbeiten dann. Ich kann dir aber auch mal erklären, wie man sowas verkauft.
Ja, dann mach ich auch. Okay, du bleibst. Telefonieren wir. Wein,
ganz interessant finde ich das gerade, weil ich mich... anders. Ich fange nochmal an. Ganz interessant finde ich das gerade, weil ich gerade ein Déjà-vu-Erlebnis habe. Also dieser Wein hat mir erstmal auf den ersten Blick ganz gut gefallen und auf den ersten Riecher aber auch daran erinnert, dass ich diese Woche schon mal bei einer Weinpräsentation war, wo ein Wein unter vielen dadurch sich hervortat, dass er ein bisschen flüchtige Säure hatte. Und dieser hier riecht ein bisschen nach Klebstoff.
Das stimmt.
Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob das jetzt alkoholisch ist oder so oder ob der tatsächlich ein bisschen Flüchtige hat.
Ich würde in dem Fall würde ich auf den Alkoholgehalt tippen.
Ja, also für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, was das ist, flüchtige Säure ist in der Regel Essigsäure, die entsteht auf vielfältige Art, natürlich vor allem, wenn Essigbakterien am Start sind, entsteht häufig schon im Weinberg ein bisschen. Also wenn du zum Beispiel leicht beschädigte Beerenhaut hast, ein bisschen Saft ausgetreten, dann kommen die Essigbakterien. Dann liest du und wenn du dann sehr gut und sauber im Keller arbeitest, passiert dann nicht mehr viel weiter, weil du dann irgendwann ja unter so eine Schutzatmosphäre kommst in der Gärung. Und wenn man dann nach der Gärung schwefelt, hat man das Thema eventuell auch nicht mehr. Aber sonst, wenn man sehr lange und stockend gärt, dann kann das passieren. Und wenn man dann zwischen der Gärung und dem BSA ganz viel Zeit hat und keinen Schwefel gibt, um den BSA nicht zu vermeiden, dann kann das alles Mögliche passieren. Und wenn Essigsäure und Alkohol zusammentreffen und gemeinsam oxidieren, dann entsteht Ethylacetat. Dann entsteht Ethylacetat und das riecht nach Nagellack. Deswegen, flüchtige Säure riecht auf einmal eben nicht nach Säure. Die ist nämlich gar nicht flüchtig, die Essigsäure. Ja. Der flüchtige Teil ist diese Nagellackkomponente, der Ester der Essigsäure. Also auch Essigsäure, Ester. Oder wenn man höflich ist, sagt man bei einem Wein, der Wein hat einen Esterton. Das heißt, der riecht dann nach Nagellack. Und das rach so ein bisschen. Aber gleichzeitig kann es eben auch passieren, dass man sich täuscht, wenn so richtig viel Alkohol am Start ist und das so ein bisschen sprittig riecht. So weit weg sind Nagellack
und
Spiritus nicht voneinander. Und deswegen habe ich da so ein bisschen intensiv reingerochen und war mir nicht so ganz sicher, weil er ansonsten eigentlich recht poliert schmeckt. Also er hatte recht poliertes Tannin. Wir reden über einen Rotwein meiner Meinung nach, über einen sehr vollmundigen Rotwein. Ganz dickes Ding mit auch, würde ich ohne ihn gesehen zu haben, vermuten, Glycerin, weil er so eine leicht ölige Konsistenz hat, gesehen im Sinne von, ich kann hier nicht schwenken und sehe Kirchenfenster, weil ich im schwarzen Glas natürlich keine Kirchenfenster sehe. Also das war das, was bei mir stattfand und ich hatte jetzt gerade so einen Wein mit deutlich mehr noch flüchtiger Säure im Glas in einem Kontext mit ganz vielen sehr, sehr polierten Weinen und deswegen fand ich es gerade ganz interessant, weil ich den hier eigentlich recht poliert finde. Er wirkt so ein bisschen luxuriös. Ja? Und dann kommt auf einmal dieser kleine Ton, was nicht so üblich ist, denn das ist das, was die Luxusweingüter vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser flüchtige Sorge. Das für die total.
Ich glaube, es ist, also das war übrigens, kannst du ja mal zwischenhauen, das war der Grund, ich habe in der Küche gerade so gelacht beim Einschenken nochmal. Da schaute ich nämlich nochmal über die Kette und stellte fest, oh, da steht ja 16 drauf. Ja, also und das fand ich dann schon, ich fand 16, da würde ich ja mal sonst einen großen Bogen drum machen, wenn ich das irgendwo sehe. Ja, also, ja,
meistens macht man einen großen Bogen drum.
Aber das versteckt, also du hast den Geruch, aber ich finde, sonst versteckt das ganz okay.
So? Ja, weil er so wahnsinnige Bombe ist. Genau, weil er so eine wahnsinnige Bombe ist. Das ist meine, ist so bombastisch, dass ich den schon nicht mehr zum Essen trinken würde. Das ist nur noch Kamin.
Das stimmt, Kamin ist Zigarre, der geht mit
Kamin Zigarre. Zigarre so ungefähr. Ja,
der geht
zum Essen geht das schon nicht mehr, dafür ist das schon viel zu Bombe. Also wenn du da jetzt noch so ein Stück Fleisch mit so einer dicken Tunke dazu hättest, das würde alles einfach nur noch... Dann würde der Mund irgendwann explodieren. Platzen würde er sozusagen. Nicht platzen, weil er zu voll ist. Weiter im Text. Die Frucht ist so ein bisschen kirschig, so ein bisschen beerig. Wir sind aber sowas von druckvoll, ja, dass ich gar nicht mehr so auf der Aromatik war, was es sein könnte, sondern eher so auf dem, welche Rebsorten können denn noch so viel Power raushauen. Da fällt mir als erstes Grenache ein und Syrah aus Australien haben wir auch schon gehabt. So in dieser Liga war ich unterwegs, aber ich wollte mich ja noch ein bisschen weiter darauf konzentrieren, ob es mir gefällt. Ja, es gefällt mir gut. Es hat noch eine ganz ordentliche Säure, die sich da noch ganz gut durchkämpft.
Es hat
keinen Zucker, obwohl es viel süßes Extrakt hat, genau. Es ist aber auch viel alkoholische Süße. Aber wenn das auch noch Zucker hätte, dann ging es ja gar nicht
mehr. Dann wär's ja Amarone hoch 12.
Genau, und es ist dann aber auch in der ganzen Aromatik sehr warm, sehr heiß, bisschen gekocht, aber nicht so gekocht. Also es ist jetzt nicht völlig plump. Also wie gesagt, für 16 ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Hat mir gut gefallen, ist aber jetzt auch wirklich... Genau, wir bräuchten jetzt noch so 3-4 Mittrinker, glaube ich.
Ja, ja, voll. Glaube ich auch. Hatte einen Grund, warum ich das passte quasi so ein bisschen zur Geschichte, weil ist quasi eine Wiederholung von unserem allerersten Podcast. Ist der Wein des allerersten Podcasts bloß nicht das gleiche Jahr, sondern ein paar Jahre später.
Oh, hatten wir im ersten diesen wahnsinnig alkoholischen... irgendwas mit Love oder was? Irgendwas Australisches.
Das war der Molly Doker, den du meinst. Der so wahnsinnig.
Molly Doker war so wahnsinnig spät. Was war die Folge 1? Das war Folge 7 oder 8.
Ja, genau, das war später. Ja. Nee, das war Cours de Menton.
Cours de Menton, okay.
Cours de Menton 2001 war in unserem allerersten Podcast.
Ah ja, stimmt.
Du hattest Knipser.
Ja.
Und wir hatten den Cours de Menton 2001. Ich glaube, der war aber auch viel leichter. Der hatte nämlich keine 16%.
Nein.
Nicht mal im Ansatz. Das ist jetzt 2016.
Okay.
Mit 16% Alkohol. Das habe ich aber tatsächlich heute gesehen, dass der 16% Alkohol hat. Vorher habe ich das nicht gesehen.
Aber dann sind wir bei Mourvèdre und Carignan. Also ist Grenache das? Ist Grenache, okay, alles klar. Ja, dann kommt da der Alkohol her. Das wird immer problematischer.
Und ich glaube, der ist nicht wie ein paar andere hier, wie St. Cosme und sowas, die ihre Hügellagen haben, wo die dann oben noch die kühlen Winde abkriegen und sowas. Ich glaube, der steht schön unten auf der Fläche. Und ich glaube, da ist schon echt auch brutzelwarm.
Das ist Languedoc oder ist es Roussillon?
Das ist neben Gigondas. Gigondas schaut so nerven und dann liegt so daneben da.
Wir sind noch genau. Ich war gerade im Languedoc damit unterwegs.
Es ist schon gut, aber es ist
was.
Aber der 2001er war, zurückerinnert, war der feiner.
Viel.
Ja.
Ja. So. Gut. Ja, kann man mal so machen. Ich nehme mal die anderen Gläser hier. Ich trinke auch noch mal einen Schluck von dem Berliner. Das ist jetzt, glaube ich, ganz gut, mal so den
frei zu spüren. Es ist ein bisschen wie ein Bier, wirklich.
Es riecht aber auch so ein bisschen wie so ein Litschi oder nee, was ist das? Fast so ein bisschen wie Holunderblütensekt oder so. Es riecht selbstgemacht.
Ja, sagen wir mal das so. Stimmt. Es riecht selbstgemacht. Schmeckt auch selbstgemacht. Aber jetzt nicht schlimm. Ja. Also da haben wir. Ich habe schon schlimmere Naturweine getrunken.
Ja. Das passt doch gut, dass der Sascha gerade von Österreich erzählt hat, denn wir trinken Österreich. Neustifter aus dem Weinviertel. Grüner Veltliner 2012, Stockkultur, Ried Steinberg. Der hat auch 14,5, kein Leichtgewicht. So, zum Wohl.
Nein,
wir müssen schon wieder über das Geld reden und über Märkte und ich muss ganz viel spekulieren.
Geht's jetzt los?
Ich habe mit zwei Leuten, zwei Bekannten gefrühstückt, war also kein Alkohol im Spiel und beide sind in der Gastro, beide sind in der hochdekorierten Gastro, beide 2 Sterne und beide haben Weinkarten, die Positionen haben.
Beide Berlin?
Nee, beide nicht Berlin. Beide haben Weinkarten. Sowas haben wir ja leider in Berlin nicht. Weinkarten, auf denen dann Sachen drauf sind, die im Sekundärmarkt das Drei-Vierfache kosten. Okay. Also sprich, Celos, Costuri, Romani Conti und Leroy und so weiter. Und Rayas hat einer von denen auch. Und einer erzählte, er hätte dieses Jahr, um seine Leroy-Zuteilung zu kriegen, auch Domaine, also er hat Domaine Leroy, das ist das Weingut, auch. Das
Richtige, nicht die Mansion, sondern.
Ja, auch Maison kaufen müssen. Und zwar Maison Meursault für, ich weiß es leider nicht mehr, 600 oder 700 Euro die Flasche.
Ja.
Und er sagte so schön, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Man muss vielleicht dazu sagen, wenn ich mit Winzern mich unterhalte, ne, und die wollen, dass was unter uns bleibt, dann müssen die mir das sagen. Die wissen ja, dass sie mit einem, ich sag mal, Publizisten reden. Das hier war jetzt so eine Situation, wo ich mir dessen nicht so sicher bin. Deswegen kommen keine Namen und deswegen
wird auch mal
so. Ja, das war, wenn du so willst, ein Hintergrundgespräch. Und außerdem haben wir auch keine Interviewsituation gehabt. Also bestimmte Dinge mussten die jetzt auch nicht ausformulieren, weil ich schon wusste, was sie wissen. Also er sagte, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich kann das ja nicht listen. Ich meine, das müsste ja 2000 irgendwas Euro kosten.
Naja, du müsstest das mal zwei nehmen. Ich habe das letztens, wir haben letztens irgendwann mal so ein Leroy von der Mansion getrunken, auch rot, auch die liegen irgendwie zwischen 400 und 600 Euro. Das ist schon die sehr gut.
Die Maison, nein, die liegt bis 3500 gehen die Maisons.
Nee, die kleinen, das waren die kleinen roten ohne. Also ohne richtige Lage und sowas. Also irgendein Village.
Ein Village, ja, okay.
Genau. Und die sind schon gut. Ja, also sind wirklich sehr gute, schöne Rotweine, aber natürlich total richtig, nicht für diesen Preis eigentlich, ja, das muss man schon sagen.
Also er sagte halt, ich meine, wenn ich den kalkuliere, der kostet, der Endverbraucherpreis ist 1070 inklusive, 1060 inklusive Mehrwertsteuer. Kann man jederzeit kaufen übrigens, ist also nicht schwer zu kriegen. Gehst ins Internet, gibt diverse Angebote, kannst du so kaufen, du kannst alles von der Maison im Moment kaufen. Also der Markt, was das angeht, hat sich völlig gedreht. Es gibt, du
kannst von der Maison, aber nicht von der Domain.
Ja, allerdings auch von der Domain habe ich einiges gefunden.
Weil es so teuer ist, dass jetzt keiner mehr kauft. Ich meine, das ist natürlich
also, da war ein Premier-Cru für 12.000 Euro dabei. Der wird im Moment nicht so gut verkauft. Übrigens, wenn hier jetzt die ganze Zeit Geräusche sind, wir haben nicht Nachwuchs bekommen und ihr plärt ein Baby, das ist eine meiner Katzen, die ich echt nicht ruhig stellen lässt. Wenn die schlimmer wird, muss ich sie irgendwie nach oben bringen.
Ah, Quatsch. Man kann nur mal eine rollige Katze im Podcast haben. Das ist alles nicht so schlimm.
Es ist dann wie dieser Papagei bei den drei Fragezeichen. Der immer so dazwischen klappt. Was er machen müsste, er müsste den für über 2.000 Euro draufsetzen. Ja. Und er sagte, was er damit meint, ist natürlich, er hat einen Ruf zu verlieren. Ja, also das eine ist, dass er natürlich schauen muss, dass sein Arbeitgeber Geld verdient, aber er hat ja auch einen Ruf zu verlieren.
Klar.
Und du kannst dann nicht Leuten irgendwie sowas.
Und für 2000 Euro kriegst du schon wirklich dann im Restaurant was anderes.
Ja,
also kriegst du dann schon auch wirklich einen Romani, muss man ehrlicherweise sagen.
Und vor allem, das ist halt Negos. Und vielleicht sollten wir dieses Thema einmal kurz erklären, weil wir haben in dieser ganzen Burgund-Geschichte das nicht erklärt. Also Negociants sind entsprechend Häuser, die keine eigenen Weinberge haben. Wobei es gibt im Burgund die Négociants et Leveurs. Das sind die auch eigene Weinberge haben. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, überall auf der Welt ist das Thema Zukauf problematisch. Es ist unterschiedlich problematisch. Es gibt Länder, in denen die Mehrzahl der Weingüter keine eigenen Weinberge hat. Das sind sehr wenige, hauptsächlich zum Beispiel Südafrika. In Südafrika ist es vollkommen normal, dass Traubenerzeugung und Weinerzeugung getrennt sind. In Südafrika ist es tatsächlich so, dass die wenigen Vollblut-Weingüter sich so ein Label gegönnt haben. Das heißt Estate Bottled und ist so eine Teilkatze. Ja. Die kennzeichnen sich und das ist dann besonders. In den allermeisten anderen Ländern ist es eben eher so, dass das die Regel ist, dass du deine eigenen Trauben verarbeitest und dann kommt der Zukauf. Und das ist überall immer ein Problem gewesen. Es war in Deutschland auch ein riesiges Problem. Es gab mal eine Zeit, und wir nennen jetzt keinen Namen, weil vielleicht ist es dann doch mittlerweile verjährt, da gab es ein berühmtes deutsches Weingut. Das hat einen tollen Gutsriesling gemacht, 4.000 Flaschen. Stimmt. Und 30.000 aus Zukauf. Und du konntest die erkennen, weil auf beiden war der Weingutsname in so einer Metallic-Schrift und auf dem aus eigenen Trauben war das in Grün-Metallic und auf dem aus zugekauften war das in Rot-Metallic.
Eigentlich gut auseinanderzuhalten.
Nee, gar nicht. Das hast du, also spätestens wenn du im Restaurant gewesen wärst, es war dunkel, konntest du nicht mehr sehen. Auf der Rückseite stand natürlich Erzeugerabfüllung, also Gutsabfüllung beziehungsweise Abfüller. Und dann weißt du, dass daran erkennst du dich, wenn da nur steht Abfüller, dann sind es gekaufte Trauben. Wenn Erzeugerabfüllung oder Gutsabfüllung, Schlossabzug bei einigen, dann kannst du davon ausgehen, dann ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass es eigene Trauben sind. So, und dann wurde also der eigene Wein, der wurde natürlich überall eingeschickt, der kriegte hohe Punktzahlen und der andere Wein, der ging dann zu den Händlern und da konnte ihn dann jeder kaufen, weil der aus eigenen Trauben, den gab es nur ab Hof.
Ja,
das wusste alles keiner, ganz, ganz wenige. Ja. So, und dann hängt natürlich beim Händler dann hier irgendwie die dicke Punktzahl von irgendeinem Guide oder sowas für diesen Wein. Und ich glaube, da hat sich dann irgendwann auch mal eine Verbraucherzentrale eingeschaltet, weil das ist schlicht illegal, das kannst du abmachen.
Das kannst du ja, klar, logisch.
Das ist ja nicht der Wein, der da ausgezeichnet wurde. Und dann wurde das alles immer komplexer und eigentlich hat es sich dann erst erledigt, als sich die Leute im VDP, die wichtigsten Leute im VDP mal in die Augen geguckt haben und gesagt haben, kommt Leute, jetzt mal weg mit dem ganzen Schindluder. Jetzt mal wirklich klare Trennung, anderes Etikett, keine Adler auf der Kapsel und auch viele außerhalb des VDP sind dann
mit dazugekommen und haben das.
Deswegen heißen jetzt in der Regel, die haben dann eigene Firmen gegründet. Es ist nicht mehr Abfüller Weingut XY, sondern das ist jetzt, was weiß ich, was das Weingut van Volksheim und Abfüller ist dann eben die Weinmanufaktur van Volksheim. Okay, da muss man vielleicht noch ein bisschen aufpassen und sicherlich das leuchtende Vorbild, um ihn auch mal zu loben, weil er ja oft genug Lack von uns kriegt, ist Joachim Heger, der schon in den 90ern das getrennt hat mit Weingut Dr. Heger und Weinhaus Joachim Heger. Wer das dann verwechselt, ist selber schuld.
Das stimmt.
Ja, es ist also das eine mit Doktor und so. Ne?
Aber die Frage ist ja dann inzwischen, das kommst du bestimmt noch drauf, aber die Frage ist ja, was ist es wirklich schlimm, dass sie das machen oder kriegen sie auch genauso gut und dann relativ nicht guten Wein und sowas, das kommt ja mit Sicherheit auch noch. Also das ist
erstmal die Kennzeichnung ist deswegen so interessant, weil das Burgund das leuchtende Vorbild ist. Nur im Burgund ist es vorgeschrieben auf dem Vorderetikett.
Ja, das stimmt.
Maison und Domaine. Wobei, wie immer im Burgund gibt es natürlich auch Ausnahmen. Es gibt ja überall Ausnahmen. Wir haben ja, als wir es Burgund erklärt haben, auch auf die vielen Ausnahmen eingehen müssen. Also, was wirklich in Stein gemeißelt ist, wenn Domaine vorne drauf steht, dann ist es ein Weingut und die Trauben kommen aus dem Wein. Fertig. Wenn Maison vorne draufsteht, ist es erstmal ein Négociant. Aber nicht jeder Négociant hat Maison vorne draufstehen. Wenn du dich also zum Beispiel entscheidest, alles über die Négociant-Schiene zu verkaufen, dann hast du eventuell auch einfach Négociant au Bon oder was weiß ich was. Oder au Bon. Oder also Drouhin beispielsweise unterscheidet nicht zwischen Maison und, und Dings.
Yeah.
Die wichtigsten und berühmtesten Négociants sind fast alle sogenannte Négociant LRS, also Louis Latour, mal immerhin 5 Millionen Flaschen,
ist schon
mit
krass.
Viel Zukauf, ist aber auch mit 25 Hektar Grand Cru-Besitz, ich glaube, der größte Grand Cru-Besitzer nach Romanée Condé. Also
25 einer der Hektar sind auf jeden Fall viel.
Wahnsinnig sehr viel. Louis Jadot, Albert Bichot war der erste, der Bio war, Bouchard-Perle viel, ab diesem Jahr Bio. Die haben teilweise alle, also die haben 100 eigene Hektar, ich glaube, Bouchard hat auch 100 eigene Hektar. Und so, natürlich dann nicht nur Grand Cru, aber Millionen Flaschen. Bei einigen, wie gesagt, steht dann nur nicht mehr Maison drauf, sondern Négociant. Einige haben diese Doppelgeschichte, dann hast du Domaine und Maison. Und dann gibt es eben Le Roy, die haben auch Domaine und Maison. Weil die Maison Le Roy auch ursprünglich sowieso ein Handelshaus war, die der weltweite Distributor von Romanée Conti waren.
Ja, genau.
Die Familie, den Le Roy gehört hat, muss man so sagen, also Familie Le Roy, hat auch
Romanée mit gegründet.
Nee, hat die Hälfte von Romanée übernommen, als es in die Schieflage kam.
Oder so.
Der Partner von dem Aubert de Villa oder von der Familie de Villa musste verkaufen und dann haben sie das verkauft und dann haben die sich aber auch mal verkracht, denn die aktuelle Frau Leroy, die hat einen Doppelnamen, ist aber wurscht, war sogar mal Mitgeschäftsführerin bei Romanée Conti. Dann haben die sich gestritten, dann ist die da raus und Leroy gehört nicht mehr ganz allein der Familie. Die haben mal ein Drittel verkauft, um ein Weingut zu kaufen für 50 Millionen Francs. Da haben sie dann ein Drittel ihrer Firma verkauft, um Geld zu nehmen und haben dann ein Weingut gekauft. Und das haben sie dann in Domaine Leroy umbenannt. Und jetzt gibt es also Domaine Leroy und Maison Leroy. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, haben sie in der Domaine dann noch eine zweite Domaine gegründet und die Weinberge, die sie schon vorher besessen haben und in das Weingut mit reingebracht haben, werden jetzt unter dem Namen Domaine Dauvignon verkauft und sind noch teurer als die Leroy-Sachen, mit Ausnahme des Mussigny. Also wenn ihr in diesen ganzen Statistiken immer mal so, wenn ihr sagt, aber der teuerste Weingut ist nicht Leroy, das teuerste Weingut ist die Domaine Dauvignon, was man sehr häufig mal hört. Nein, Domaine Dauvignon, das ist gar keine eigene Domaine sozusagen.
Das ist
auch Leroy, das ist aber dann die Weinberge, die der Familie schon vor der 76er Übernahme dieses Weinguts oder sowas gehört. So, egal.
Ruf zu verlieren.
Merceau-Zukauf. Also 1070 Euro UVP. Der von Joseph Drouhin beispielsweise oder Bouchard Perle Fil kostet 75, 78, 80. Das ist alles nicht schlechter als das. Das ist halt einfach Zukauf. Weil Merceau-Zukauf ist nicht das gleiche wie Zukauf im Grand Cru oder sowas. Ja, weil es gibt auch Zukauf, also Grand Cru, Zukaufware für 700, 800 Euro. Mhm. Das ist aber häufig nicht so, ich kaufe dir eine Traube ab, sondern das ist eher so eine Art Zwei-Mann-Genossenschaft. Mhm. Ja, also da verkauft eine Familie, die der Land hat und die Trauben erzeugt, teilweise seit 30, 40, 50 Jahren an den gleichen Négociants. Die ältesten Négociants sind von 1870 oder sowas.
Ja, ja, das ist so, genau. Richtig und lang gewachsen.
Die kriegen ja auch nicht 10 Euro für ihre Traube. Nee, und der macht dann 700 Euro mit der
Verschuldung.
Die teilen die Beute. Die teilen da die Beute. Das ist schon so, fast schon wieder eine genossenschaftliche Beziehung. Ne? Aber bei Meursault, Village, wir wissen ja, es gibt ja auch noch Village mit Lage im Meursault. Das gesamte Meursault ist bis auf ganz, ganz, ganz wenige, 2 oder 3 Hektar, noch zusätzlich mit Climats ausgestattet. Also das ist einfach irgendwelche gekauften Trauben tatsächlich. Das ist die einfachste Form. Das kostet überall 75 bis 100. Als wir angefangen haben, haben wir schon mal darüber gesprochen, da kosteten die alle 30 bis 35. Ja. Vor 4, 5 Jahren haben wir darüber gesprochen. Da kostete die Negosware 30, 35. Jetzt sind wir so bei 75 bis 80 und dann eben Loire 1070.
Für den reinen Meursault.
Ich habe keine Ahnung, was ein angemessener Preis wäre. Für den Wein natürlich nicht. Aber wenn es 1070 wären, dann müsste mein Buddy nicht zwangsweise das Zeug kaufen, um die Domain-Sachen zu kriegen. Ja? Das ist so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Ja, ich war vorgestern in Hamburg und vorgestern und habe dort mit ein paar Händlern und Raritätenhändlern und Feinweinhändlern auch gesessen und dann haben wir uns darüber unterhalten. Dann sage ich, das ist ja so, stell dir vor, du hast eine Champagnerbar und du bist bekannt dafür, dass du eine tolle Sortimentstiefe bei Krug hast. Ja. Ja? Du hast mehrere Editionen, du hast dann mehrere Jahrgänge, du hast Clos d'Amonnet, Clos du Ménil und du kaufst da immer in großen Mengen ein und irgendwann kommt jetzt wieder rein und sagt, ja, wir gehören ja zur LVMH und dieses Jahr müsstest du bitte für jede Flasche Clos du Ménil, die du kaufen willst, auch 6 Doppelmagnum Möet Eis kaufen. Ja, und so, oh ja, Möet Eis in meiner Champagner, aber das macht sich bestimmt gut.
Das ist super, ja. Das mögen die Kunden mit Sicherheit, darauf verstehen wir. Weißt
du, das Krasse an der Nummer war, dass mir gegenüber eine Feinweinhändlerin saß, die sagte, Felix, du weißt gar nicht, wie viele Flaschen Möet Eis ich dieses Jahr gekauft habe. Und ich so, jetzt sehr lustiger Witz, sagt sie, nein, kein Scherz.
Jetzt verkauft sich wie Sau.
Nee, sie musste das kaufen, um Clos du Ménil zu kaufen. So. Sie ist Feinwein, sie macht Krug viel. Ach,
krass. Okay.
Und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, 200 Flaschen musste sie kaufen. Und sie sagt, aber das ist natürlich was anderes, weil ich bin ja Händlerin und ich sitze auch nicht in irgendeinem Ecklokal irgendwo in Hamburg und warte auf Kunden, sondern die arbeitet über das Internet etc. im gesamten deutschsprachigen Raum und die hat jede Menge Kunden für ihre Clos du Ménil sowieso.
Ja, ja, klar.
Und sagt, es ist mir natürlich zuzumuten, dass ich jetzt Kunden für diesen Möet Eis suche, zu dem sie dann auch noch einen Händler-Einkaufspreis hat, der häufig bei solchen Sachen etwas besser ist als der Gastro-Einkaufspass. Das heißt, sie sucht sich einfach Gastronomen, die sie das weitergibt. Genau. Und wenn das ins Stocken gerät, dann geht sie noch ein bisschen mit dem Preis runter und dann verkauft sie denen das unter deren offiziellen Gastro-Einkaufspreis. Also unter dem Preis, den die bei Möet bezahlen würden, weil sie einfach von ihrer Handelsmarge dann nochmal was abgibt und dann ist das weg. Und da sagte sie aber dann eben einen entscheidenden Satz, aber das ist natürlich was anderes, wenn du das in der Gastro verkaufst, die erstens kein Handel sind, die gar keine Erfahrung haben, die auch keine Manpower dafür haben, die kein Netzwerk haben, für die das überhaupt nicht der Job ist. Die einfach nicht an Endverbraucher verkaufen, die da jetzt sitzen. Und 2 Sterne haben keine Negosware. 2 Sterne haben nur Weingüter.
Ja, schon, ja.
Natürlich eine große Ausnahme, Champagne. Dom Perignon haben die oder sowas, das ist auch Zukauf, aber das ist die Champagne funktioniert ganz anders. Kann man nicht so nehmen. Aber in der Regel haben die das nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Und das wirkt für mich auch so ein bisschen so, als würden da die Gewinne abgeschöpft werden, die mit den Hauptweinen gemacht werden. Und gib mir noch mal ein bisschen mehr. Weil eigentlich ist es eine gigantische Preiserhöhung für die Premier Cru und Grand Crus. Denn dass die nicht listen werden und dass sie die irgendwie mit Verlust verkaufen werden, ist relativ klar. Die werden das im Zweifelsfall nicht listen.
Weil es auch nicht los ist, weil du es dir auch nicht erklärt kriegst und so. Das ist ja, oder du bescheißt den Kunden. Das ist dann wäre die andere Variante. Genau.
Wir gehen mal nachher mal über die Möglichkeiten rüber, die haben. Ganz kurz noch für die Endverbraucher. Es ist auch noch eine komische Geschichte, weil du verknappst ja auch die Menge künstlich. Denn mein Buddy sagt natürlich, ich lege das erstmal im Keller. Ich kümmere mich da jetzt gerade mal nicht drum. Das ist jetzt das erste Mal, dass er das kaufen muss.
Ja.
Das wandert jetzt erstmal bei ihm in den Keller und dann überlegt er mal. Vielleicht listet er das doch in 3 Jahren, wenn sich irgendwie der Wind dreht oder sonst was. Ja, aber erstmal ist das weg und das bedeutet also auch, dass diese 1070 Euro, die du da im Endverbrauchermarkt haben willst, dafür musst du nur noch die Hälfte der Flaschen verkaufen.
Ja, das stimmt.
Kleiner Sidestep. Wir haben einen Kommentar bekommen auf dem Blog zu einer Folge, die wir hatten. Lieber Herr Botmann von Moritz, ich habe diese Folge nochmal nachgehört. Das war, glaube ich, Folge 100 oder sowas. Als ich die Folge das erste Mal genossen habe, konnte ich ihre Aligoté-Thesen noch nicht einordnen. Ich habe gesagt, Aligoté ist nichts Besonderes. Heute habe ich Zweifel daran. Würden Sie die Qualifikation als minderwertige Rebsorte auch heute aufrechterhalten? Nach meiner Wahrnehmung hat der Aligoté in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen und zeigen nicht ein paar Winzer, dass Aligoté auch Spitzenweine hervorbringen kann. Ich würde sogar sagen, wir erleben seit 3 bis 4 Jahren eine Renaissance dieser Rebsorte oder einen Hype oder habe ich hier eine verzerrte Wahrnehmung? Der ist längst beantwortet, der Kommentar. Wir müssen auch nicht en detail drauf eingehen. Nur wenn ich solche Kommentare kriege, ich beantworte das nie so aus der Hüfte. Ich schaue dann immer schon, dass ich auch Substanz dabei habe. Ich habe also ein bisschen geguckt. Und
Aligoté ist sehr teuer geworden, das ist wohl wahr.
Das passte nämlich ganz gut, ja, weil wir konnten mal hier Loire gucken, aber jetzt muss ich hier gerade mal das Büchlein holen. Ich habe hier, das kriege ich von denen immer geschickt, wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen in einem der letzten Jahre. Wir beide haben, glaube ich, auch darüber gesprochen. Das Ideal Wine Barometer, also deren Auktionsauswertungen. Und da werden dann eben nach verschiedenen Regionen und Weinfarben und so weiter, werden die Top hochpreisigsten Lots und so weiter analysiert und was und wie viele Flaschen von welcher Domain und so weiter und so weiter. Und das geht aber schon durchaus auch in einzelnen Regionen, auch runter in den Bereich 200-300 € pro Flasche, wenn es zum Beispiel um Burgund-Weiß geht. Burgund-Weiß außerhalb der Côte de Nuit wird dann hier so aufgelistet. Da ist kein einziger Aligoté dabei. Also im ganzen Jahr nicht. Weltweit auf der Plattform hat es keiner jetzt irgendwie über 250 oder 280 oder sonst was Euro gebracht. Leroy macht einen Aligoté für 5.500 € in der Domaine Dauvignon-Schiene, also aus dem eigenen, ne? Also irgendwie so. Aber ob das ist ein Fass und wie viel davon wirklich verkauft wird, darüber reden wir ein anderen Mal. Der eigentliche Weingutswein ist das sogar. Domaine Leroy Aligoté kostet 340 € aktuell, ist in Deutschland nicht zu kriegen. Es gibt ihn hier nicht. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, weil ihn hier keiner haben will. Also, du kannst den 14er kannst du haben, weil ein europaweit bekannter Händler, der so eine multinationale Webseite hat und die ausspielt in alle Länder, der hat ihn dann auch für Deutschland sozusagen freigeschaltet. 18 ist sowieso der neueste Jahrgang, der überhaupt erhältlich ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die den noch machen, weil 18 ist schon sehr...
Das ist schon ein bisschen her, wa?
Ja, genau. Aber den kriegst du so für 300 irgendwas. Und bei Ideal Wine, warum mit der Tochter gar nicht auf? Dann habe ich mal geguckt. Man kann aber glücklicherweise bei Ideal Wine auch Einzeltransaktionen auflösen. In diesem Jahr sind 2 Flaschen dort verkauft worden. Krass. Auf der Plattform. Eine für 160, ein 2013er und eine für 225, ein 2008er. Die Schätzungen waren tiefer. Es gab also durchaus ein Bietergefecht. Es ist aber deutlich unter den aktuellen Preisen für aktuelle Jahrgänge.
Ja. Es kauft doch dann auch keiner mehr irgendwann. Das wird ja absurd. Ich meine, und das ist immer noch ein Aligoté.
Genau.
Also was die Frage wirklich aus meiner Sicht ist, sind Aligoté, ob sie jetzt minderwertig sind, weil ich glaube, ist wie Grauburgunder. Also, man kann da nicht, also es gibt ganz wenige, die was richtig, richtig Gutes ausmachen können. Und das sind dann vielleicht 2.
Ja, es gibt ja auch nur einen Premier Cru, aber der ist auch, aber es gibt auch keine Bestrebung, mehr Premier Cru zu machen. Das ist, und wenn du dir die Zahlen anguckst, es gibt so einen leichten Zuwachs, aber da die zugelassen ist für den Cremant de Bourgogne, das ist leider nicht so gut online absehbar, dass du es jetzt mit Sicherheit sagen kannst. Aber sagen wir mal so, ich würde bis zu 500 € darauf wetten, dass dieser Zuwachs, nicht nur dieser Zuwachs in den Bourgogne-Cremant geflossen ist, sondern sogar noch was von dem Bestand. Denn Cremant de Bourgogne ist sehr stark gewachsen, ohne dass die Flächen so sehr, also das heißt, es wurden in An- und Abführung minderwertige Weißweine aus dem Burgund, die als Stillwein gefüllt wurden, in den Cremant umgeleitet. Und Branchenkenner sagen, es war viel Aligoté dabei. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln.
Das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, dass mit dem Aligoté sofort das ist. Also das ist, die Preise, die dafür manchmal für aufgerufen werden, sind Quatsch.
Ja. Was wir hier eben auch sehen, ist, auch diese Leroy Aligoté sind natürlich alle gestützt durch diese Koppelgeschäfte. Ja, auch die musst du kaufen. Ja, die kauft auch keiner freiwillig für 300 irgendwas Euro.
Ja, ist absurd.
Und dann im Sekundärmarkt erreichen sie die nicht. Und das kein Mensch weiß jetzt, ich weiß es nicht, was würde man jetzt für einen aktuellen Meursault Negos-Ware kriegen, weil es gibt ihn ja noch ab Weingut sozusagen, also ab offiziellen Distributionspartner des Weinguts zu kaufen überall. Solange verkaufe ich normalerweise mein Wein nicht über eine Auktionsplattform, weil mich allein die Gebühren schon aufpassen, weil ich nicht mehr kriegen werde.
Nicht mehr kriegst, genau.
Wenn er jetzt nur Verkauf kommen würde, dann würde man mal sehen, was wirklich da drin ist.
Genau, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich.
Ja, was? Es kann aber durchaus passieren, dass dieser Preis, der sich nachher dann etabliert, nur die Hälfte ist. Bis das raus ist, werden diese, zum Beispiel mein Buddy hier mit seinem Restaurant, die werden 3 Jahrgänge eingelagert haben.
Das ist schon, also.
Zu 700 € die Flasche. Ja, da liegen dann mal so 70.000, 80.000 € oder sowas. Und wenn dann sich herausstellt, 500 inklusive Mehrwertsteuer, mehr kriegst du bei so einer ID-Wein-Plattform nicht. Und so, dann dürfen die mal schnell eine Wertberichtigung im satt fünfstelligen, wenn sie Pech haben, sechsstelligen genau. Bereich da reinschreiben. Huh. Mit Koppelgeschäften, die Preise hochjazzen.
Ist doch schwierig. Ich finde es auch schwierig, bis von Weingütern so zu machen, finde ich. Das ist also, bloß weil sie jetzt Zeug, müssen die halt ihr Zeug loswerden, weil sie sonst nicht loswerden.
Letzten Endes ist sowas ja ein Bezugsschein, mehr oder weniger, so eine Bezugsberechtigung, die damit draufkommt. Ja. Bei der VDP-Weinbörse, da konntest du eine Magnum kaufen für, ich glaube, 300 Euro und dafür hast du eine Eintrittskarte bekommen für die Party. Total lustig. Nachdem die Party vorbei war, waren natürlich die meisten dieser Magnums nicht mehr 300 Euro wert, weil die Party war ja jetzt vorbei. Ja, genau. Das ist ja ganz normal. Also das sollte man dann auch kaufen, um es zu trinken und sich über die Party freuen. Ja, ja, ja. Und gut ist, wenn du jetzt anfängst zu sagen, ich wollte nur zur Party, der Wein interessiert mich nicht, verkaufst du ihn mit Verlust weiter, denkst, okay, passt schon. Aber schwierig ist halt, was hier passiert, dass dieser Verbrauch, Endverbraucherpreis erstmal weiter ausgerufen wird. Das heißt, der Händler muss, also jetzt in diesem Fall der Händler, nicht mal ein Buddy mit seinem Restaurant, der Händler muss jetzt also für 600 EK den Wein kaufen, damit er überhaupt das Kontingent hat und dann muss er ihn erstmal für 1070 irgendwie in den Dings stellen. Da stellt er ihn ohne irgendwelche weiteren Bedingungen hin, ja. Weil er einen Teil der gekauften Weine eben an Händler oder Quatsch, an Kunden abgeben muss, die sagen, hey, du willst mich nicht wirklich dazu zwingen, jetzt Meursault aus Zukauf, das trinke ich gar nicht. Menschen, die sich, weiß ich nicht, für 15.000 Euro...
Ja, ja, das macht
das. Ich trinke auch keinen Gutswein.
Ja, ja.
Also, ich trinke Gutswein, um ab und zu mal Gutswein zu trinken, weil ich das aus beruflichen Gründen brauche, aber ich achte dann darauf, dass es Gutsweine sind, die in der Verkostung echt sowas von gestrahlt haben, dass ich abends nur mal ein Gläschen davon trinke. Genau. Ich würde es nie kaufen.
Ja, ja.
Ich würde tatsächlich auch keinen Zukauf Meursault kaufen. Tatsächlich, ich trinke allerdings in der Liga natürlich 70 Euro in die Flasche, um Himmels Willen. Aber ich würde jetzt nicht sowas kaufen.
Das ist aber auch schwierig. Ich meine, die haben auch noch ein anderes Problem. Die haben natürlich, dann bleibst du bei diesem Namen, ja, hast Leroy, die Weine, die sich von der Domain wirklich gut verkaufen, die auch immer wechseln und immer fragt sind, ja. Dann hast du ein zweites Weingut, die Maison, ja, die Maison. Und du kannst die ja jetzt nicht für den regulären Preis von so einem Meursault von 80 Euro weggeben. Weil dann sagen sie nämlich alle, ach, da kriege ich jetzt einen Leroy für 80 Euro, der schmeckt ja vielleicht, also da haben sie sich selber ein Grab geschaufelt.
Das stimmt.
Ja, also das können sie ja quasi gar nicht machen.
Wenn es Leute gibt, die glauben, das wäre dann, ja.
Genau.
Genau, du verkaufst das an Trottel,
ja.
Modell Armand de Brignac,
ja.
Das ist eine Möglichkeit, ja. Die sagen, hey, ist ein Leroy und merken quasi
den Unterschied nicht.
Kennen den Unterschied nicht, schmecken ihn nicht, ist ihnen auch scheißegal.
Genau, steht drauf. Genau.
Oder als Irrtum Leute, die denken, sie trinken jetzt Domain und kaufen.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder du führst die Leute aktiv hinter die Fichte und tust so ein bisschen so, als ob. Und beim jetzt durchs Internet gucken, habe ich festgestellt, oh, es gibt aber eine ganze Menge Negosware, die im Internet so...
Tut, als ob sie.
Wo die Händler nicht... Ja, genau.
Ja.
Und jetzt kommen häufig Leute und sagen, ja, ist alles halt nur Business. Aber nee, erstens ist Wein... häufig eben doch noch Leidenschaft.
Ja.
Ja, deswegen sagt eben der Freund dann da hier, ich habe einen Ruf zu verlieren. Zweitens, ich bin jetzt 15 Jahre aus dem Big Business raus, aber wir hatten damals eine Compliance-Abteilung, die uns schon enorm auf den Senkel gegangen ist. Meine Frau ist immer noch in einem Großkonzern und sagt, das ist nicht besser geworden. Wenn so ein Restaurant zu einem Großkonzern, zu einem DAX-Konzern gehören würde, dann säße eine Compliance-Abteilung, würde die Weinkarte gegenlesen und würde bei jedem Maison sagen, hier, macht bitte mal ein Sternchen dahinter und unten an die Seite bitte, wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hier um Zukaufware handelt.
Stimmt.
Aus Angst vor Schaden
oder sonst. Ja, stimmt.
Das heißt,
eigentlich musst du es machen.
Leute, die in solchen Restaurants essen gehen und so weiter, sind auch nicht darauf, ist er mal eingestellt. Ja, ein 3-Sterne-Restaurant oder 2-Sterne-Restaurant ist kein Gebrauchtwagenhandel. Aber Maison als Domain zu verkaufen, ist so ein bisschen wie Tacho zurückdrehen.
Ja, du brauchst ja nur Leroy anschreiben, das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, das passiert ziemlich oft. Und das ist...
nicht richtig.
Das ist nicht richtig.
Das ist nicht richtig.
Und die Frage ist eben, deswegen sehe ich, dass da ein gewisses Problem liegt, wenn das passiert. Es kann dazu führen, dass sich Leute angeekelt abwenden und sagen, ey, pass auf, einmal Schaden gehabt, ich lasse das jetzt mit diesem Burgund. Das ist mir, das ist ja so cheesy mit diesem ganzen und dann hier noch Zukauf und so weiter und so weiter. Unabhängig davon, ob das jetzt so eine große Gefahr ist, muss man trotzdem sagen, und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, weil wir haben eben mit Werbekunden gesprochen, wir wollen ja nicht verprellen. Aber ich habe auch im Handel ja auch viele Freunde und so weiter. Deswegen weiß ich nicht so genau. Aber der Handel verliert gerade seine Unschuld. Viele Leute verlieren da ihre Unschuld. Ja? Früher hat man ganz klar gesagt, und ich habe auch mit den beiden gesprochen, die sagen, hey, natürlich, wenn wir gefragt werden, sagen wir ganz deutlich, pass auf, Aligoté ist kein Chardonnay. darfst dann nicht das gleiche machen. Früher hat man ganz klar auch mal abgeraten, davon irgendeinen Wein zu kaufen oder sowas. Man hat gesagt, pass auf, ich habe den hier jetzt im Sortiment, weil ich habe hier 4 Kunden, die stehen da drauf, aber alle anderen müssen das eigentlich nicht trinken oder sonst was. Und jetzt kommt nämlich Aligoté, die Trendsorte. Jetzt wird das so ein bisschen so inszeniert und so weiter.
Sie immer wieder, was brauchen Sie? Brauchen immer wieder eine Sau, die sich drauf treibt. Jetzt kommt der Naturwein langsam zurück und wird weniger. Jetzt brauchen Sie was Neues, was irgendwie läuft.
Und dann, aber ich kenne das ja selber. Ja. Ich möchte jetzt auch unserem Kommentator Moritz nicht zu nahe treten, weil ich kenne das von mir. Wenn du irgendwo bist und jemand sagt, hey, hier, ich habe hier was total Cooles und wir entdecken jetzt mal was und so, dann ist man auch schnell irgendwie angefixt und dann sieht man das auch so. Und jetzt wird halt gerade Aligoté von einigen Leuten als heißer Scheiß verkauft, obwohl sie genau wissen, dass es das nicht ist. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass es jetzt Leute gibt, die denken, das sei jetzt hip oder sonst was, weil der Handel da schlicht seine Unschuld verliert und auch anfängt, eine Inszenierung zu machen, bei der er selber weiß, ist nicht so. Die müssen dann ihre zwangsweise erworbenen Weine weiterreichen.
Aber die Somms haben dabei ja auch eine große Spiele, aber auch eine große Rolle. Und da muss man wieder sagen, diese ganzen jungen Somms, die wir ständig überall rumspringen sehen, das sind die sind ja wirklich sehr jung.
Ja.
Kommt wieder das, was wir immer wieder mal schon gesagt haben. Und dafür können die ja gar nichts. Die haben jetzt ewig, jetzt da hast du so einen jungen Somm, der sich echt Mühe gibt. Der ist 25, 27. Ja. Ja? Der hat die letzten 3 Jahre hat der durch die Bank Naturwein verkauft, seit er angefangen hat. Ja? Mhm. Jetzt kommt er ein bisschen zurück und fängt an irgendwie andere Sachen. Und dann kommt er jetzt auf Aligoté. Weil er jetzt nicht den normalen Chardonnay verkaufen will, sondern was anderes.
Weil man immer noch nach wie vor alles anders machen möchte. Ja, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass es schlicht darum geht, diese zwangsweise aber um eine Weine weiterzuhalten. Ich will auch nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen bei dieser Geschichte, aber ich sehe da ein enormes Gefahrenpotenzial.
Die Zuteilungsnummer ist krass, finde ich auch.
Aber auch deswegen, weil ich immer denke, eine sehr gute Möglichkeit, eine große Krise heraufzubeschwören, ist es, einer kleinen Krise mit Tricks zu begegnen.
Ja.
Du kommst gerade aus dem Bundesrat. Das ist genau das Ding. Ja. Guck dir mal die großen politischen Krisen, die fingen alle so klein an.
Ja,
und dann dachten sie, können wir mit so ein paar Tricks deswegen denke ich, ich weiß nicht, wie weit das geht, aber da die Zahlen auch hier in diesem Ideenbarometer und auch im Gespräch mit den Feinweinhändlern vorgestern in Hamburg, da das alles nicht so toll ist, also die kleine Krise haben wir definitiv schon. Und wenn das die Antwort ist,
warten nicht mal. Geil, das stimmt.
Jetzt kannst du es mitnehmen, du wolltest es ja noch mitnehmen.
Jetzt brauche ich noch ein Stück Wein, sonst kann ich nicht sagen. So, jetzt rücken wir nochmal. Ich war ganz am Anfang, war ein bisschen kühl. War ich ganz kurz noch ein bisschen bei Weißwein. Dachte, ach, so ein fruchtbetonter, kräftiger Weißwein. Ja? Ging dann ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob es Weißwein oder Rotwein ist im Augenblick, aber ich glaube, es ist ein Rotwein. Es ist ein Weißwein.
Ja, es ist ein Weißwein. Krass. Der ist auch kühlschrank kalt, aber ich habe ihn erstaunlicherweise, obwohl der Kühlschrank 4 Grad hat, ich habe ihn wahrscheinlich nicht so, also der ist tatsächlich nicht mit 4 Grad da raus, sondern ich dachte so 7, 8, aber es ging dann schnell mit dem Wärmewein. Ja.
Und das Wärme, wenn beim Wärmewein, jetzt zum Schluss war ich bei einem schönen, leichten, bei einem schönen, leichten Rotwein. So,
ja.
Also
ja.
Du sagst, okay, das ist so, jetzt bin ich mal mit Rot.
Ich habe das ja schon 2-mal gemacht oder 3-mal und ich kann das immer nur wieder allen Leuten sagen, schenkt mal einfach ein Holzfass ausgebauten Weißwein mit ein bisschen Bums ein und dann nicht eiskalt, sondern so, wie man ihn trinken soll. Genau. Und das geht ganz schnell.
Und dann sind aus den roten Trauben jetzt mal weiße Trauben.
Ja.
Gut. Dann haben wir jetzt eine doch schöne Säure, die sehr klar hinter der Frucht steht, aber sehr eng dran ist. Also sofort mit reingreift und die Frucht nach hinten raus auch schön trägt. Kriegt so was leicht herbig, so was nicht Grapefruit, aber sowas, wisst ihr, so einen grünen Schalentouch, so eine grüne Schale so ein bisschen. Ja? Mhm. Gerade im Abgang. Das finde ich ganz erfrischend. Die Säure steht aber länger im Rachen, finde ich. Die Säure steht länger. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt auf Dauer so charmant finde. Aber ich stört mich im Augenblick auch nicht, ehrlicherweise. Auch hier, wie der Rot, das hat viel Frucht. Also es hat einen hohen Fruchtanteil. Bringt es eine Fruchtsüße mit? Schon.
Oder ja, das bringt eine Fruchtsüße mit. Also eine Extraktsüße. Eine Menge Extraktsüße. Genau. Und eine alkoholische Süße, glaube ich, auch.
Also ist es schon ein Weißwein, so wie du gesagt hast, ein Weißwein mit Bums und Holz. Das ist schon
das weiße Pendant zu dem, was du mir serviert hast.
Das passt da schon ganz gut. Das ist aber schön. Haben wir aber schön gepaart heute.
Ja.
Hätten wir es andersrum haben müssen. Naja.
Ja, stimmt.
Aber wir sind ja Profis, wir können das. Also ein Weißwein mit viel Holz, viel Alkohol. Gut, dann sind wir auch in der warmen Region. Es ist nicht sehr alt. Es ist bei so viel Frucht und so viel Säure, würde ich jetzt sagen, ist es irgendwie 18, 19. Hm. Nicht viel älter.
Doch, es ist älter. Es ist tatsächlich schon über 10 Jahre. Es ist 2012.
Dann hat es aber, finde ich,
hat's gut gehalten.
Ne? Hat's gut gehalten.
Ja, ich finde auch, dass das Holz sich auch schön integriert hat. Wir haben, also aromatisch sticht es nicht so besonders hervor. Also wir haben hier keine... Es
ist nur Kraft halt,
wa? Es hat Kraft und es hat ein bisschen Tannin mit hinzugefügt. Also ein bisschen Gerbstoff mit dazugefügt. Der dem Wein aber ganz gut zu Pass kommt, sonst könnte der vor Kraft ja gar nicht laufen.
Dann bleiben wir bei dem gleichen, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so ein Wein, der geht auch, also wenn der Wein, der Rotwein zum Kamin geht, geht der auf der Terrasse schön beim Sonnenuntergang. Noch ist ein bisschen warm, noch ist ganz schön, auch irgendwie schön sitzen und da auch nochmal. Also auch da kannst du eine Zigarre rauchen.
Ja, da kannst du eine Zigarre zu rauchen.
Doch, das geht, weil also es ist kräftig, also kein Riesling.
Und du kannst es da zum Essen einsetzen, wo du sonst Rotwein nehmen würdest, aber es gibt irgendwas, was gegen Rotwein spricht. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, so,
entweder mag dein Gast keinen Rotwein.
Dann geht das auch.
Ja, dann zum Beispiel, wenn du eigentlich Rotwein servieren wolltest und dein Gast sagt, ich mag keinen Rotwein, dann nimmst du das.
Also kommst du aus einer warmen Region. Spanien?
Nee, tatsächlich kommt es nicht aus einer warmen Region und es ist extrem untypisch für seine Region.
Ah, okay.
Und ist tatsächlich dann vielleicht, hast du noch eine Idee über die Rebsorte? Aromatisch. Wird auch, finde ich, auch unter dem Holz, wird so ein bisschen die Typizität,
versteckt,
die ich finde. Also wenn man weiß, was es ist, dann findet man auch so ein paar Sachen. Aber in diesem Riesenpaket könnte man auch denken, das kommt vom Ausbau oder vom Holz oder so. Aber einiges, ich finde, man findet einiges von der Rebsorte. Aber ich sagte direkt, weil es nämlich grüner Veltliner ist.
Wenn man das weiß,
findet man sehr viel davon.
Na, dann ist es ein bisschen, ja, doch, okay. Wenn es dann in die Richtung geht, dann kommst du auf grünen Veltliner aus den alten Smaragd-Sachen, aus den alten 80ern, 90ern, die so ein bisschen kräftiger und doller waren.
Ja, dann wobei es keine Botrytis hat. Keine Botrytis.
Nee, keine Botrytis hat. Das Botrytis hat nicht, stimmt.
Das kommt auch aus einer Gegend, die das eigentlich gar nicht kann. Es kommt nämlich aus dem Weinviertel.
Aha.
Du und ich, wir haben den Wein auch schon mal zusammen verkostet. Wir haben ihn aber nie so richtig getrunken. Und als wir ihn da verkostet haben, blieb noch eine Flasche über. Und die haben wir mitgenommen. Durften wir auch. Und ich führe sowas ja immer gerne. Ja. Dann auch einer echten, ich sag mal, publizistischen Verwertung zu, anstatt das einfach so privat wegzusüppeln. Und deswegen trinken wir...
Ach, geil!
Ja, wie
schön! Das hat uns wahnsinnig gut gefallen, als wir es verkostet haben.
Ja, das haben wir vor 6 Jahren verkostet.
Genau.
Damals war das der aktuelle Jahrgang, den gibt es nicht jedes Mal. Also Stockkultur, es ist eine Einzelstockerziehung. Es ist entsprechend sehr oldschool, 14,5 Alkohol, niedrige Erträge. Ist
das 6 Jahre her?
Ja, du hast fotografiert.
Ja, ich weiß, aber es ist 6 Jahre her. Ich erinnere mich noch, dass
es gestern war. 2018 war das. Da haben wir, glaube ich, das Podcast noch nicht gemacht. Oder es war gerade, in einer der ersten 5 Folgen haben wir einen anderen Wein, den wir da mitgenommen haben.
Stimmt. Es hat gerade angefangen.
2 Flaschen hatte ich mitgenommen und die erste haben wir vor 6 Jahren dann gemacht. Auf jeden Fall, was wollte ich erzählen? Ach so.
Hast du schon, ja.
Ich finde, der Wein passt ganz gut zu unserem Thema, weil er kostet über 100 Euro.
Ja.
Das war, wir haben damals schon darüber gesprochen, dass das so faszinierend ist, dass dieses Weingut macht ein Weinviertel Klassik, ein Weinviertel Reserve und dann diesen Wein. Und der Klassik kostete, glaube ich, 8 Euro und die Reserve kostete 16 Euro.
Genau.
Und dann kostete die Stockkultur 105.
Das war absurd. Also das ist das erste Mal, den
wir gemacht. Und dann haben wir so gesagt, es gibt so Winzer, die hauen einfach mal so einen Preis raus und nachdem nochmal gucken. Und jetzt hat man die Frage, kannst du so einen Kult forcieren?
Ja.
Dann wäre nämlich diese ganze Kultgeschichte für
von Arsch.
Das ist das, was ich dann so denke, wenn ich so eine Pingus-Enttäuschung erlebe. Und andererseits habe ich jetzt Daniela nochmal gefragt, Daniela De Neger, die Chefredakteurin von Gumio Österreich, als wir neulich zusammen Champagner probiert haben. Die war ja da. Was das zeigst du mir gerade?
Nimm nur die Neustifte, es gibt nur einen einzigen Preis. Also man kriegt
96.
Die auch
gar nicht.
96, genau.
Es gibt keinen Sekundärmarkt dafür.
Es gibt keinen Sekundärmarkt.
Sie sagte nämlich, ich weiß gar nicht, wer das kauft. Es spielt bei den Bewertungen vorne keine Rolle, weil es dieser Oldschool-Style ist mit 14,5.
Ja.
Sie hätte gerade neulich noch 3 Jahrgänge davon verkostet. Und bei den Bewertungen und Prämierungen kommt das irgendwie nicht so richtig vor. Es hat keinen Kultstatus in Österreich. Sie weiß nicht so genau, wer es kauft. Aber es wird offensichtlich, also entweder trinken die das alles selbst.
Oh, sehr unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich. Vielleicht geben sie es zu wirklich guten Preisen an ein paar Gastronomen. Das wäre klug. Dann taucht es nie wieder auf. Steht dann da auf der Karte, vielleicht freundlich kalkuliert. Und 150 Euro oder 170 Euro im Restaurant auszugeben,
ist in Ordnung.
Schneller passiert.
Ja.
Ja, wenn man denkt, ach, das ist ja sogar ein Schnäppchen, der kostet ja 100 Euro im Handel.
Ja,
oder vielleicht machen sie es so, egal wo es hingeht. Sie haben es also nicht geschafft, das als großen österreichischen Wein zu etablieren. 2012, dieser Jahrgang, da war das der teuerste Trockene nach FX Pichler und Endlich, glaube ich. Also es gab vielleicht ein oder zwei österreichische weiße Trockene Berliner, die teurer waren als das. Also einfach mal da reingeschoben und nee, so einfach ist es nicht. Es funktioniert, obwohl der Wein ja wirklich schön ist.
Ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und ein Zeitalter.